Ja, heute feiern wir Weihnachtsgottesdienst. Ist euch schon aufgefallen? Wer von euch kennt die Weihnachtsgeschichte nicht? Es traut sich niemand zu strecken. Nein, ich gehe mal davon aus, dass ihr alle einigermaßen vertraut damit seid, sonst würde Sheila sie euch kurz erzählen. Aber heute habe ich eine eher ungewohnte Version davon. Ist auch biblisch, aber vielleicht etwas ungewohnt. Ich lese es mal vor. Hör mal genau zu. Im Anfang war Jesus. Und Jesus war bei Gott. Und Gott war Jesus. Jesus war im Anfang bei Gott. Alle Dinge sind durch Jesus geschaffen. Und ohne Jesus wurde nichts geschaffen von dem, was geschaffen ist. In Jesus war das Leben und das Leben war das Licht der Menschen. Jesus war in der Welt und die Welt ist durch Jesus geschaffen worden. Aber die Welt erkannte Jesus nicht. Jesus kam in sein Eigentum, aber die Seinen nahmen Jesus nicht auf. Denen aber, die Jesus aufnahmen, gab er Macht, Gottes Kinder zu werden, denen, die an Jesu Namen glaubten. Sie wurden das nicht aufgrund natürlicher Abstammung, durch menschliches Wollen oder den Entschluss eines Mannes, sondern durch eine Geburt aus Gott. Und Jesus ward Fleisch und wohnte unter uns und wir sahen Jesu Herrlichkeit, die Herrlichkeit des in die Welt gesandten einzigartigen Sohnes vom Vater voller Gnade und Wahrheit. Soweit die Weihnachtsgeschichte. Habt ihr sie auch schon mal so gehört? Johannes 1, richtig, Peter, jawohl. So steht es im Johannesevangelium. Okay, ich habe den Text etwas verändert, muss ich zugeben. Aber es ist ganz legitim, denn ich habe jedes Mal, wo das Wort steht, das Wort Wort, habe ich es mit Jesus ersetzt. Weil Wort ist ja, okay, das Wort ist ja Jesus. Jesus ist das Wort Gottes, das ist ganz legitim auf diese Weise. Johannes war es in seinem, das ist ja der vierte Evangelist, in seinem Bericht war es ihm wichtig zu zeigen, dass Jesus Gottes Sohn ist. Und dafür, wir haben ja hier diese Gebetsbox, dafür steht ja auch der Adler, das Zeichen für die Gottheit. Diese vier Gesichter Gottes, die finden wir ja in Hesekiel, im alttestamentlichen Prophet Hesekiel, Kapitel 1, Vers 10. Und der Adler, der steht für das Johannesevangelium. Normalerweise lesen wir die Berichte, die Weihnachtsgeschichte aus den Berichten von Matthäus und Lukas, hauptsächlich Lukas. So als kleine Erinnerung. Matthäus zeigt in seinem Bericht, dass Jesus König ist. Das ist sein Hauptfokus. Und deshalb auch hier die Königskrone auf der einen Seite. Für ihn, falsch. Falsch. Deshalb, jetzt habe ich den Drachen. Der Löwe, genau. Der Löwe ist das Bild für den König. Ja, du hast mich durcheinander gebracht. Ja. Der Löwe ist das Bild für den König. Und Matthäus zeigt Jesus als König für die Juden vor allem. Er berichtet, dass Jesus direkt von König David abstammt. Er berichtet auch über die Sterndeuter, die ja auch oft als Könige bezeichnet werden und die den Stern des Königs sehen. Für ihn ist das Königliche wichtig. Lukas auf der anderen Seite berichtet über die menschliche Seite Jesu. Und dieses Symbol ist ein Mensch, der jetzt halt hier nicht drauf ist. Der sollte hier drauf sein, aber hier wurde dafür eine sehr schöne Krone gezeichnet. Okay, aber der Mensch, das ist das, was für Lukas im Fokus steht. Er schreibt die auch die menschlich interessanten Dinge, wie die Details der Geburt oder die Ankündigung der Geburt. Der Wegbereiter, dann über Josef, die Reise nach Bethlehem, den Stall und die Krippe und die Hirten und dann auch die Weihe von Jesus im Tempel. All die menschlich interessanten Details über Jesus. Die finden wir meistens bei Lukas. Und dann ist noch Markus. Markus steht für den, oder es zeigt Jesus als Gottesknecht. Knecht wie ein Tier, ein Ochse, ein Arbeitstier. Das ist sein Bild. Und ein Knecht, ein Sklave, da ist die Geburt völlig unbedeutend. Es ist doch egal, wo ein Sklave geboren worden ist. Und deshalb gibt es bei Markus keinen Geburtsbericht. Keine Geburtsgeschichte, keine Weihnachtsgeschichte. Fängt einfach gerade an. Ja, aber nun zurück zu Johannes. Johannes, wie ich es gelesen habe, er zeigt die Göttlichkeit Jesu. Jesus, Gott wird Mensch. Der Gott des Himmels, der Herrscher der Ewigkeit. Man stelle sich das vor, überirdisch, nicht nur international, intergalaktisch. Er ist alles, er ist unfassbar für uns. Und dieser Gott wird Mensch. Er wird genau wie die Menschen, die er auf der Erde erschaffen hat. Und er besucht seine Schöpfung. Er besucht die Erde, damit die Schöpfung besser an ihn glauben kann. Und um die Menschen zu retten. Der König des Himmels kommt auf die Erde. Und für uns Schweizer ist es wohl etwas schwer vorstellbar, was so ein königlicher Besuch so bedeutet. Wir leben nicht in einer Monarchie, aber ich habe 5 Jahre in England gelebt, United Kingdom, und den ganzen Kult um die Monarchie dort mitbekommen. Damals noch um Queen Elizabeth II., also mit bürgerlichen Namen Elizabeth Alexandra Mary Windsor. Und ja, das war natürlich ein großer Kult. Das hatte damals noch etwas mehr Prestige als heute. Ich will da nicht irgendwie vergleichen, aber naja, so ist es halt. Aber damals gab es die Royalisten. Vielleicht gibt es die heute noch. Das waren die wirklichen Fans der Queen. Also die waren verrückt irgendwie. Sie hatten ihre Häuser voll mit Symbolen ihrer Majestät. Und da gab es Bilder, Tassen, Kissenbezüge, Geschirr, T-Shirts, irgendwelche Ornamente mit einem Bild der Queen drauf. Ja, sogar Musik aus dem Königshaus wurde gehört. Da gab es einen speziellen Sender, der solche Musik gespielt hat. Diese Leute lebten für ihre Königin, das war ihr Lebensinhalt. Und einmal erlebte ich, wie eine ganze Stadt im Süden Englands vorbereitet wurde, weil die Queen an einem bestimmten Tag dort zu Besuch kommen sollte. Es war nur ein kurzer Empfang geplant, aber sie sollte auf einer bestimmten Straße durchchauffiert werden. Naja, und man kann sich vorstellen, alles wurde sauber rausgeputzt, Pflastersteine noch kontrolliert, ob alles richtig ist und so. Fahnen wurden aufgehängt, Blumen wurden geschmückt und so weiter hingestellt. Und dann kam schließlich dieser große Tag. Die Leute standen schon Stunden vorher an den Straßenseiten und haben gewartet. Und dann endlich kam es soweit, dann kamen die ganzen Polizeifahrzeuge und dann kam der königliche Tross und dann ihr Royal Rolls-Royce, oder? Und dann war es schon vorbei, da kam wieder viel Polizei und dann ist fertig und alle Leute strömen hinterher. Ein Riesenaufwand, die Queen kommt. Und das hat mich irgendwie beeindruckt. Wir Christen glauben nicht nur an eine vergängliche menschliche Königin eines kleinen Landes, Great Britain, okay, eines großen Landes, sondern an den ewigen König aller Zeiten, den einzigen Gott und König aller Menschheit. Daran glauben wir, er ist der König. Und für ihn würden wir doch so etwas Großartiges auch aufziehen. Aber trotzdem, wenn er kam, für ihn war alles anders. Man stelle sich das vor. Johannes schreibt, wie wir es gelesen haben, Jesus kam in sein Eigentum und die Seinen nahmen Jesus nicht auf. Sie nahmen ihn nicht auf. Kein Tross, kein Blumenschmuck, keine Polizei vordran. Aber es ging anders. Das kommen wir noch dazu. Aber es war ja schon vor der Geburt Jesu so, dass ihn niemand aufnehmen wollte. Ich meine, Maria und Josef suchten ein Zimmer in Bethlehem und es gab keinen Platz für sie. Josef hatte ja vermutlich Verwandte, schließlich musste er in seine Heimatstadt gehen. Da sollten ja auch die Verwandten von ihm sein und einige waren wahrscheinlich da geblieben. Hätte er doch bei ihnen sein können, wohnen können, aber auch da war er nicht willkommen. Die Seinen nahmen ihn nicht auf. Weshalb nicht? Schließlich haben sie das Alte Testament gelesen und sehnsüchtig auf ihn gewartet, den König der Juden, der sein Reich aufbaut und sie, das Volk Israel, befreien würde. Seit rund 200 Jahren lebten sie unter der Fremdherrschaft der römischen Besatzungsmacht. Aber sie wussten, ihr Messias kommt und wird sie erlösen. Das war ihre große Hoffnung. Sie hatten ein genaues Bild von ihm. Sie wussten, wie er aussehen sollte. Ein Herrscher, ein starker Feldherr, eben gemäß dieser Prophezeiung, die auch Simone heute, die wir schon gehört haben. Ein starker Feldherr, der ein neues Reich aufbaut, eben ein König, ein Held. Und die alten Propheten haben viel über ihn vorausgesagt. Und es ist nicht so, dass diese Prophezeiungen irgendwie undeutlich waren oder missverständlich. Aber die Juden haben eben an ein irdisches Königreich gedacht. So wie früher bei König David und all den anderen Königen, die darauf folgten. Jesus hat aber ein anderes Königreich. Da waren die Hirten auf dem Feld. Sie waren es, die ihn erkannten, weil Engel ihnen erschienen. Stell dir vor, also ich meine, das muss schon ein ziemliches Spektakel gewesen sein, der ganze Himmel da voller Engel. Und die singen, die rufen, die jubeln. Also ich glaube nicht, dass sie so geflüstert haben. Übrigens, Jesus ist geboren, der Sohn Gottes. Nein, die haben geschrien, gejubelt, gejauchzt. Da war etwas los im Himmel, der ganze Himmel erhellt. Also ich weiß nicht, ich glaube nicht, dass sie leise waren und dass man den Lichtstrahl doch von Weitem gesehen hat. Ich meine, wenn heute irgendwo eine große Party ist, oder, dann braucht man gar nicht mehr dort zu sein. Man sieht es schon kilometerweit, wenn sie so einen Beamerstrahl da in den Himmel senden. Das sieht man sehr weit. Also ich bin sicher, dass solche Lichtererscheinungen, dass man das doch in Bethlehem auch gesehen haben muss. Das war ja gerade außerhalb von Bethlehem. Und dass sie es also gesungen haben, das musste man doch auch gehört haben. Auf alle Fälle, die Hirten haben das mitbekommen. Sie rannten nach Bethlehem hinein ins Dorf oder in die Stadt und wollten jedem erzählen, was sie da gesehen und gehört hatten. Ja, die waren begeistert. Das war das Evangelium. Sie waren die ersten Evangelisten. Sie waren die Ersten, die erzählt haben, hey, good news, Jesus Christus ist geboren, der Sohn Gottes. Aber die Seinen erkannten ihn nicht, sie nahmen ihn nicht auf, nur die Hirten, sonst niemand. Da bringt irgendeine junge Frau irgendwo in einem Hinterhof ein Kind zur Welt. Er wächst auf, beginnt die Leute zu lehren, er hat nicht studiert. Kennt aber die alten Schriften besser als alle Gelehrten und er hilft den Armen, er isst und trinkt mit anderen, mit unreinen Menschen, er umarmt Aussätzige, er kümmert sich um Kranke, er heilt sie, er treibt Dämonen aus, er stillt den Sturm auf dem See und gibt Tausenden zu essen und schließlich gibt er am Kreuz sein Leben hin, er stirbt dort wie ein Verbrecher für alle Menschen. Und dann wird er begraben und was passiert? Er steht wieder von den Toten auf. Halleluja! Er erscheint Hunderten und steigt schließlich in den Himmel, in die Wolken und verspricht aber vorher, dass er wiederkommen wird und die Gläubigen zu sich ziehen wird. Und darauf warten wir ja. Im Advent gab es eine Predigt darüber, für die es verpasst haben. Ja, andere Sache. Auch toll, aber ja gut, jetzt geht es um Weihnachten. Ja,
Aber Jesus kam in sein Eigentum und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Und bis heute sind ihre Augen verschlossen. Bis heute liegt ein Schleier über den Juden und sie erkennen ihn nicht. Und dasselbe gilt auch für viele Menschen in unserem christlichen, sogenannten christlichen Abendland oder christlichen Land. Viele Menschen nennen sich Christen, aber haben sie schlicht keine Ahnung, was wir an Weihnachten feiern. Es geht um Familie, es geht um gutes Essen, es geht um tolle Geschenke, es geht um Quality Time. Ja, man stellt sich irgendeinen Baum in die Wohnung, der eigentlich überhaupt nichts mit Weihnachten zu tun hat. Man hat viele Geschenke, man füllt den Kühlschrank und alle anderen Schränke, steckt einen Braten in den Ofen. Aber einen Stall oder eine Krippe, ein Jesuskind sucht man oft vergebens in diesen Häusern. Worum geht es an Weihnachten? Die Juden, zu denen der König damals kam, die hatten etwas anderes erwartet. Eben diesen Kriegshelden, der ein irdisches Reich aufbaut. Sie hatten eine bestimmte Vorstellung, wie Jesus sein sollte, und Jesus entsprach ihr nicht, diese Vorstellung. Deshalb lehnten sie ihn ab. Ich weiß nicht, vielleicht hast du auch bestimmte Vorstellungen, wie Jesus sein müsste. Jeder von uns hat Erwartungen an Jesus. Ich persönlich habe sehr hohe Erwartungen an Jesus. Ich erwarte, dass er Sheila heilen wird. Komplett, 100% die Krebs weg, nie mehr zu finden. Das erwarte ich. Unsere Hoffnung ist auf ihm. Ich habe keine Ahnung, weshalb es noch nicht geschehen ist. Aber ich habe ganz konkrete Erwartungen an Jesus. Ich habe ja auch Erwartungen, was das Oikos betrifft. Haben wir alle vom Leitungsteam. Und vielleicht ihr auch. Weil Jesus gesagt hat, dass er seine Gemeinde baue. Ich weiß aber auch nicht, was du für Erwartungen an Jesus hast. Irgendetwas Bestimmtes? Wir erwarten ja keine Befreiung von den Römern. Gott sei Dank. Aber Befreiung von all deinen Problemen? Gott, mach einfach, dass alle meine Probleme weggehen. Dass mein Mann, meine Frau, meine Tochter, mein Sohn, meine Mutter, mein Vater, irgendwie mein Onkel, irgendwie endlich so wird, dass ich ihn oder sie ertragen kann. Befreiung von finanziellen Problemen, von anderen Problemen. Soll Gott deine Verwandtschaft auswechseln oder... Ich weiß nicht, soll Gott all die doofen Menschen um dich herum so machen, dass sie gefälligst so sind wie du, damit du dich nicht so missverstanden und abgelehnt fühlst? Oder soll Gott die Welt so verändern, dass es dir vor allem wohl ist darin? Oder vielleicht noch etwas persönlicher, soll Gott deinen Charakter so ändern, dass du dich selbst annehmen und lieben kannst, so wie er dich geschaffen hat? Nun, einige dieser Probleme lösen sich ja wie von selber, wenn wir in ihm bleiben, wenn wir ihm vertrauen, wenn wir von neuem geboren sind, der Heilige Geist in uns lebt und uns an uns arbeitet. Und wenn wir ihn erkennen, dann kennen wir auch seinen Willen, dann können wir auch gemäß seinem Willen beten. Und dann haben wir die Verheißung, er wird es erhören. Ich bin überzeugt, dass es richtig ist, dass wir von Gott Großes erwarten. Doch selbst wenn es sich nicht erfüllen sollte, ist dies für mich kein Grund, den König abzulehnen. Johannes schreibt, er kam in sein Eigentum, aber die Seinen nahmen ihn nicht auf. Gibt es etwas Tragischeres als das? Ich kann mir vorstellen, wie Jesu Herz blutet. Und er weint über den Menschen, die ihn ablehnen. Er gibt sich selbst in die Welt und opfert sich selbst. Und die Menschen lehnen ihn ab. Das größte Geschenk Gottes aus lauter Liebe. Die Menschen lehnen ihn ab. Diejenigen, die er geschaffen hat. Diejenigen, für die er sein Leben gegeben hat. Diejenigen, deren einzige Hoffnung er ist. die es auf Erden zu haben gibt. Ihn, der sie von Herzen liebt. Ihn, der sie nach Hause führen will. Ihn, der ihnen Frieden und Ruhe geben will. Ihn, der sie mit seiner Liebe überschütten will. Ihn, den Einzigen, der ihnen Zukunft und Halt gibt. Ihn, der ihre Probleme löst und ihre Fragen beantwortet. Ihn lehnen sie ab. Er kam in sein Eigentum, aber die Seinen nahmen nicht auf. Aber der Vers geht weiter. Und da steht im Vers 12: Denen aber, die ihn aufnahmen, gab er das legale Recht, juristisch legale Recht, Gottes Kinder zu sein. Und zwar nicht durch Abstammung oder menschliches Wollen oder den Schluss eines Menschen, sondern durch eine Geburt aus Gott, neugeboren, Wiedergeburt. Der Glaube an Gott macht uns zu Gottes Kindern. Gott adoptiert uns. Wir sind Söhne und Töchter Gottes. Legale Kinder, das heißt mit allen Rechten der Königsfamilie. Das sollen wir uns mal bewusst machen. Wir sind Erben des Königs, Erben Gottes. Hey, das ist was. Das ist besser als Erben der Queen Elizabeth zu sein. Definitiv. Viele Menschen glauben an Gott oder an einen Gott. Oder sie sagen, ja, ich bin ja schon gläubig oder gläubisch oder irgendetwas. Sie haben Gott irgendwo in, naja, in Reichweite, auf Armeslänge so. Aber ein Glauben und Verpflichtung an Jesus Christus, hier scheiden sich die Geister. Menschen können Jesus ablehnen, weil er nicht so ist, wie sie ihn erwarten, wie sie es erwarten. Und dann bleiben sie für immer auf Armeslänge und somit in einem verlorenen Zustand. Oder aber Menschen können an ihn glauben und zu Kindern Gottes werden. Und dann beginnen sie allmählich zu erkennen, in welche Familie sie hineingeboren sind. Und das ist ja das Wunderbare. Sie mögen immer noch Erwartungen haben, wie Jesus sein sollte, aber sie leben als Teil der göttlichen Familie und legen und lernen ihren großen Bruder mit der Zeit immer besser kennen. Sie kommen immer mehr und mehr in die Segnungen des Königshauses hinein. Das ist wachstümlich. Da spüren wir, ja, da können wir wirklich immer wieder einen Schritt vorwärts machen, ihn besser verstehen und mehr gesegnet werden. Sie wandeln durch den Thronsaal Gottes wie durch ihr Wohnzimmer. Und wenn ihre menschlichen Erwartungen nicht erfüllt werden, dann liegt es vielleicht daran, dass sie gewisse Dinge des königlichen Haushalts noch nicht verstanden haben. Aber in Christus liegen ja verborgen alle Schätze der Erkenntnis und der Weisheit, oder? Kolosser 2, 3. Und wir wissen, dass Gott selbst uns in seine königlichen Geheimnisse einführen wird. Wie er es versprochen hat in Johannes 16, 13, da steht: Der Geist der Wahrheit, der Heilige Geist, wird uns zum vollen Verständnis der Wahrheit führen. Halleluja. Unser Erkennen ist Stückwerk. Das sagt uns Paulus im Korintherbrief. Aber es wächst. Mit jedem Tag, mit jedem Moment, den wir mit Jesus in Gemeinschaft verbringen. Wir mögen Erwartungen an Jesus haben, die sich noch nicht erfüllt haben. Aber das Wichtigste ist dies. Lass uns nicht so sein wie die Menschen, die Jesus in Johannes, oder Johannes in seinem Evangelium Kapitel 1, Vers 11 beschreibt. Die Seinen nahmen ihn nicht auf, sondern lass uns die sein von Vers 12. Die ihn aber aufnahmen. Denen gab er das legale Recht, Gottes Kinder zu sein und das für immer und ewig. Und niemand wird sie aus der Hand des Vaters reißen. In Gottes Hand sind sie sicher und geborgen. In Gottes Hand erleben sie Segnungen. In Gottes Hand erleben sie seine Gemeinschaft. Und das ist das, was der Mensch am meisten braucht. Wenn wir zur Familie gehören, dann haben wir direkten Zugang zum Vater. Lasst uns unsere Bitten vor ihn bringen. Lasst uns seine Liebe empfangen. Lasst uns alles von ihm erwarten. Lasst uns Wunder erbitten. Lass uns große Dinge von ihm erbitten, die wir noch nie gesehen haben. Lass uns ja, um neue Dinge bitten. Es gibt einen Psalm 2, Vers 8, da heißt es, bitte mich und ich will dir Völker und Nationen zum Erbe geben. Nun, ich weiß nicht, was ich mit Völkern und Nationen als Erben soll. Fehlt mir noch etwas das Verständnis, aber darum bitte ich auch nicht unbedingt. Aber ich weiß, was ich will und darum bete ich Tag und Nacht. Dafür liege ich Gott in den Ohren. Er hat es verheißen und er hat es versprochen und ich will es sehen. Das steht mir zu als sein Erbe. Ich will seine Segnungen. Und es ist ganz legitim für Christen auch zu sagen, Herr, ich will das. Ich nehme das jetzt in Empfang. Im Glauben empfange ich es. Und Jesus sagt, wenn ihr um etwas betet, dann glaubt, dass ihr es empfangen habt und es wird euch zuteil werden. Markus 11, 24 ist das. Wir dürfen beten, wir dürfen erwarten, wir dürfen Hoffnung haben, immer. Weshalb? Weil Weihnachten geworden ist. Das ist der Sinn von Weihnachten. Gott hat seinen Sohn in die Welt gesandt und wir, wie Johannes im 3. Kapitel, Vers 16 schreibt, er hat ihn dazu in die Welt gesandt. Wie geht der Text? So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eigenen Sohn gab. Damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren gehe, sondern ewiges Leben habe. Das ist das Geschenk Gottes. Die Frage ist, nimmst du es auf oder nimmst du nur einen Teil auf, so der dir kulturell eben passt oder in deine Familiensituation, damit du es noch rechtfertigen kannst? Oder nimmst du ihn ganz auf? Hundertprozentig. Die Bibel ist klar, ganz oder gar nicht. Ich lade dich ein, mach dich auf den Weg wie die Sterndeuter, die dem Stern folgten. Vom Iran her bis nach Bethlehem, das war eine ziemliche Reise. Sie waren sich nicht zu schade. Mach dich auf den Weg wie die Hirten, die den Engeln folgten. Finde es für dich persönlich heraus, ob Christus, dein Retter, für dich gekommen ist. Lerne ihn kennen, nimm ihn an, glaube an ihn, auch wenn deine Welt noch so chaotisch und voller ungelöster Fragen ist. Dann erst recht, er will dich segnen, er will dich erhören, er will dich heilen, er will dich befreien, er will dich beschenken, er will dich reinigen, er will dir Hoffnung geben und Zukunft. Wir sollen ihn aufnehmen. Es geht um ihn allein. Alles andere ist Dekoration. Er ist die Hauptsache von Weihnachten. Es ist egal, ob du irgendeinen Baum in deine Stube stellst oder nicht. Aber eines ist nicht egal. Der Heiland ist geboren. Christus, der Retter, ist da. Er ist gekommen, um dich zu segnen. Und jeden von uns, nimm ihn auf, den Sohn Gottes und den Retter der Welt. Das ist Weihnachten. Am Anfang war Jesus. Und Jesus war bei Gott. Und Gott war Jesus. Jesus war im Anfang bei Gott. Jesus war in der Welt und die Welt ist durch Jesus geschaffen worden. Aber die Welt erkannte Jesus nicht. Jesus kam in sein Eigentum. Die Seinen nahmen ihn Jesus nicht auf. Denen aber, die Jesus aufnahmen, gab er Macht und das Recht, Gottes Kinder zu werden. Denen, die an seinen Namen glauben. Halleluja. Jesus, wir danken dir, dass du in die Welt gekommen bist. Wir preisen dich, dass du uns nicht allein gelassen hast. Du liebst diese Welt so sehr und nicht das Weltliche an der Welt, sondern die Menschen, die du in die Welt gesetzt hast, geschaffen hast, zueinander gesellt hast, die du uns gegenseitig gegeben hast. Du liebst uns so sehr, jeden Einzelnen von uns. Jeden Einzelnen, auch dich, wenn du dies hörst. Gott, du liebst uns so sehr und du willst uns segnen. Deshalb bist du gekommen. Du willst uns Rettung bringen, du willst uns Gnade geben. Du willst uns reinigen, befreien, heilen. Und ich danke dir, dass das jetzt gerade passiert. Herr, wo dein Wort verkündigt wird, so heißt es in der Schrift, da geschehen auch nachfolgende Zeichen und Wunder. Herr, du hast den Glauben in uns aufgebaut. Lass jetzt Wunder geschehen. Komm mit deiner Kraft und wirke unter uns. Schenke jedem persönlich sein eigenes Weihnachtswunder. Herr, wir alle haben Erwartungen an dich. Nur du kennst sie und wir natürlich persönlich, aber nicht die der anderen. Aber du kennst es. Und Jesus, sehr viele Anliegen sind auch in dieser Gebetsbox. Wir brauchen dein Eingreifen, wir brauchen deine Wunder. Wir brauchen deine Wunder hier im Oikos, in unserem Leben, in unseren Familien, in unserem Umfeld, auch in Schöts und Umgebung. Wir brauchen deine Wunder in der Schweiz. Wir brauchen deine Wunder weltweit. Wir brauchen deine Wunder in Israel. Wir brauchen am meisten dich. Herr, wir wollen dich annehmen und alles, was du bringst. Und wir danken dir dafür. Amen. Amen. Amen.